1958, da waren viele von euch noch nicht auf der Welt, ist ein Bild verkauft worden von einer englischen Familie an einen privaten Amerikaner um 45 Pfund damals. Letzten November ist dasselbe Bild, allerdings nach einer Restaurierung, aber dasselbe Bild verkauft worden um 450 Millionen Dollar. Diesem Käufer war dieses Bild so viel wert, letzten November da. Zum Zeitpunkt des Verkaufs war der ungenannt, dieser Käufer. Und damit ist dieses Bild das teuerste Gemälde, das je, also wo der Verkaufspreis bekannt wurde. Wie viel ist was wert? Es misst sich unter anderem daran, wie viel jemand bereit ist, dafür zu geben. Der Florian hat vor 2 oder 3 Wochen die Frage gestellt an uns alle: Liebst du die Gemeinde? Liebst du die Geschwister, so wie Christus die Gemeinde geliebt hat? Da wird es schon ziemlich schwierig. Und es hat etwas damit zu tun, wie wert ich die Geschwister sehe. Wie viel, also ob mir, ja, wie viel Wert ich ihnen zumesse, zu meinen, aber wie viel Wert sie haben. Vielleicht ist der Wert, den ich ihnen zumesse, nicht so viel, wie sie haben. Das ist übrigens ganz sicher leider so. Aber heute wollen wir ein Stück darin wachsen, die Geschwister mehr zu schätzen. Nämlich mehr dorthin zu kommen, wie Gott sie wertschätzt. Wenn du bitte die erste Folie aufblendest. Wir sind ja in der Epheserbriefreihe und heute ist die 4. und vorerst letzte Predigt über dieses Thema Gemeinde, das wir jetzt betrachtet haben, wo der Markus und der Mauritz und der Bernhard, Markus, Bernhard, Mauritz in der Reihenfolge war es, glaube ich, gepredigt haben. Und heute ist der Abschluss und du sollst sehr ums Praktische gehen. Und es ist natürlich eine ziemliche Herausforderung, über unsere Gemeinde so ein bisschen wirklich von Herzen her sehr über das Praktische zu reden, wo viel Freude ist, aber nicht nur Freude. Und damit wir mehr dorthin kommen, die Gemeinde so zu lieben, wie der Herr sie sieht, wollen wir das ein bisschen anschauen. Wie wertvoll ist jedes Kind Gottes? Und die Gemeinde besteht ja aus den Kindern Gottes. Genau. Der Titel für heute ist die Überschrift Miteinander als Gemeinde zur Ehre Gottes leben. Alle diese Teile wollen wir da drinnen haben. Und die Frage ist, wie wertvoll ist die Gemeinde? Und da kann man gleich einmal sehen, wie wertvoll ist sie Gott. Gott hat sie durch das Blut seines Sohnes erworben. Und ich hoffe, dass wir durch das, was wir jetzt da anschauen, mehr das verinnerlichen können. Wie wertvoll ist der Tod des Sohnes Gottes? Wie kostbar ist der Tod des Sohnes Gottes? Ich möchte euch ein Beispiel erzählen, zum Beispiel da eben den Uriah, den Mann von der Bathseba, wo der David leider die Bathseba verführt hat, gewaltsam mehr oder weniger, sodass sie dann schwanger geworden ist und dann wollte der David das vertuschen und hat in der Folge dann den Uriah töten lassen im Krieg. Jetzt stellt euch vor, ihr seid die Eltern vom Uriah. Und ihr wisst das, weil immerhin sind da Boten hin und her gegangen und so, also dass das ganz geheim geblieben ist, ist auch unwahrscheinlich. Und ihr wisst das. Und jetzt erfährt ihr dann, Gott hat dem König David vergeben, dem Ehebrecher und Mörder eures Sohnes. Gibt's noch eine Gerechtigkeit irgendwie? Wie kann's einem da gehen? Wenn man in dieser Situation ist, wenn wir uns da versuchen hineinzudenken, bleibt das Unrecht für immer unbehandelt? Das ist die Frage, die für die Eltern des Uriah bleiben müssen. Weil sie sehen dann später, der David hat zwar Probleme mit seinen Söhnen, aber im Übrigen sonst, Gott sagt ihm, seine Schuld vor Gott ist vergeben. Das Unrecht bleibt nicht für ewig ungesühnt. Die Untat Davids ist in vollem Ausmaß bestraft worden. In vollem Ausmaß. In Christus am Kreuz. Als Christus am Kreuz gegangen ist, hat er die ganze Schuld der ganzen Welt auf sich gelegt bekommen. Dazu hat auch diese Sünde des David gehört. Das heißt, es bleibt überhaupt keine Schuld unbestraft. Entweder es ist für dich gültig, dass der Sohn Gottes die Strafe für deine Sünde auf sich trägt, oder du bezahlst für immer in der Hölle dafür. Warum muss das so sein? Weil Gott gerecht ist. Es wäre ja, wenn ihr wieder an die Eltern des Uriah denkt, wirklich ungerecht, wenn das keine Konsequenzen hätte weiter. Wenn Gott sagen würde, den David mag ich so gern, bei dem lassen wir das durchgehen. Gott ist vollkommen gerecht und darum bleibt keine Sünde ungestraft. Entweder durch den Sohn Gottes, der die Strafe getragen hat, wird sie gesühnt, oder du musst für immer dafür bezahlen. Gott hat durch das Blut seines Sohnes auch den David erworben. Aber nicht nur ihn. Jeden von uns, der heute da sitzt und dem Herrn gehört, für den ist dieser unermesslich hohe Preis bezahlt worden. Und wenn ihr euch umschaut, ihr seid umgeben von lauter unfassbaren Schätzen. Weil für jeden, der dem Herrn gehört, ist dieser unfassbare Preis bezahlt worden. So dürfen wir gemeinsam da sitzen. Und das hilft vielleicht, weil beim Nachdenken, okay, das Miteinander in der Gemeinde, das Praktische, da wollte einem viel Gutes sein, aber eben auch nicht nur. Und dann, wenn ihr euch wieder umschaut, es gibt Leute, mit denen ist man nicht ganz entspannt, das soll überhaupt nicht so sein, aber es ist Faktum. Aber was kann da wirklich helfen? Und so bin ich ja eigentlich auf das gekommen, dass ich das am Anfang denke, wir sollten es betrachten. Es hilft uns zu schauen, wie wertvoll ist der oder die, über den ich so richtig ärgere, weil sie nicht nach meinen Vorstellungen tut oder er. Wie wertvoll ist der in Wahrheit? Weil der wahre Wert ist der, den Gott zumisst und nicht der, den ich zumesse. Das soll drüber stehen über dem praktischen Miteinander umgehen in der Gemeinde. Jedes Kind Gottes ist unendlich wertvoll, weil ein unendlich hoher Preis bezahlt worden ist dafür von Gott. Das war übrigens kein Zwischenfall, dass das so geschehen ist, dann die Menschen hätten sollen gehorsam sein, waren es nicht. Stimmt schon, sie hätten sollen wirklich Gott vertrauen und haben ihm nicht vertraut, aber Gott hat das gewusst, bevor irgendwas ins Dasein gekommen ist. Er hat gewusst, es wird eine erste Schöpfung geben und er wird eine neue Schöpfung machen, eine zweite. Und der Preis dafür, dass die neue Schöpfung stattfinden kann, wird der Tod seines Sohnes sein. Und das hat er von vornherein in Kauf genommen. Das kann uns auch helfen im praktischen Umgang miteinander, wenn wir an das denken. Gott hat nicht dann irgendwie noch reagiert, sondern er hat gewusst, was es kostet, dass du und ich für immer ihn genießen werden können und so seine Herrlichkeit vergrößern, weil das ist das einzig wirklich Gute für die ganze Schöpfung. Wenn Gottes Ehre im Zentrum steht, weil er ist der Einzige, von dem wirklich nur Gutes herauskommt. Darum soll sein Wesen sich mehr und mehr verbreiten. Also ihr seht doch, vor aller Zeit hat Gott diesen Entschluss gefasst. Und das, was Gott da als Plan hat, verwirklicht er jetzt durch die Gemeinde. Das heißt, durch die Summe der von ihm in die neue Schöpfung schon hineingebrachten Menschen. Durch die Summe der Neugeborenen. Und das ist nicht ein Sandhaufen, die von Gott erkauften, sondern das ist in dem heute das Bild eines Orchesters, das wir so nicht finden, aber vielleicht hilft es uns einmal, das anzuschauen. Eine wohlgeordnete Struktur von den Menschen, die Gott erkauft hat. Noch was, was uns hilft, wenn wir so miteinander umgehen in der Gemeinde, ist, dass wir uns bewusst sind, niemand bringt sich selbst in die Gemeinde hinein. Man kann es schaffen, auf der Gemeindeliste zu stehen. Das heißt aber noch nicht, dass man wirklich Kind Gottes ist. Das sollte nicht so sein, natürlich. Und wir als Leitende haben da immer eine sehr schwere Aufgabe, nicht immer zum dem Herrn sei Dank, aber manchmal, weil man sich so unsicher ist, weil man so gar nichts sieht an Frucht des Geistes bei jemandem. Kann aber alles richtig sagen. Wer schaut ins Herz? Wir können nicht letztlich ins Herz schauen. Gott ist es, der die Gemeinde baut. Letztlich nicht wir. Wir tun so gut wir können an der Hand Gottes mit, aber er ist es, der baut. Weil nur er kann dieses neue Leben geben. Nur er kann die Toten aufwecken, neues Leben geben, damit neue Schöpfung haben und damit die zweite Schöpfung, die die bleibende ist, weiter und weiter umsetzen. Der Anfang der neuen Schöpfung war in Christus bei seiner Auferweckung. Jetzt geht's weiter mit jedem, der durch ihn, durch seinen Tod neues Leben kriegt. Ja, diesen Entschluss hat Gott vor aller Zeit gefasst. In Jesus Christus wird Gott Mensch, da auf der Erde. Durch ihn zerstört er die Werke des Teufels, der die Menschen durch Falschinformation gefangen haltet. Er kauft die Menschen frei, die auserwählt sind, und schafft sie neu. Durch den Tod des Sohnes Gottes wird die Voraussetzung geschaffen, dass die neue Schöpfung beginnen kann. Und durch seinen Tod rechtfertigt der Sohn die Gnade Gottes, weil sonst wäre es ungerecht, einfach welche zu begnadigen und andere nicht. In seinem Tod zahlt Gott für jedes Unrecht, auch von dir und mir. So, jetzt, wenn wir das so vor Augen haben, alles, kommen wir zum praktischen Teil. Wie trage ich zur Ehre Gottes durch die Gemeinde bei? Warum haben wir diese vier Predigten jetzt da? Es soll dazu dienen, dass jeder Einzelne von uns gestärkt wird durch den Blick auf Gott, durch sein Wort, dass wir hören, was die Wirklichkeit ist, durch diesen großen Horizont, dieses große Bild, wo wir sehen, vor aller Ewigkeit war dieser Plan da. Wir dürfen jetzt in Raum und Zeit da drinnen mitwirken. Das ist ja wirklich sensationell. Und jeder, der ihm gehört, hat eine ewige, sichere Zukunft. Und das wäre so sehr unser Wunsch als Leitende, dass wir miteinander in diesem Geist umgehen. Und bei dem vielen Schönen, das wir sehen, echt viel Hingabe, Initiativen, viele Kreise, viele Gruppen, sehr viel Schönes. Vielleicht manchmal haben wir sogar schon irgendwo zu viel, sollen wir auflassen, sollen wir auch immer wieder am Fragen. Aber wir sehen halt auch doch einiges an Mangel, an Schwachheit, an Ungehorsam. Und ein Punkt, mit dem ich da jetzt, zu dem wir dann auch kommen, ist eben, dass unsere Versuchung, einen wirklich weltlichen Lebensstil zu haben, schon sehr groß ist. Auf was schauen wir? Dass wir es angenehm haben. Sehr viel. Wenn ich mir dagegen den Paulus anschaue, so wie der Bernhard gepredigt hat, Paulus als Vorbild für uns, was hat der für Prioritäten gehabt und was hat der für Freude im Herzen gehabt? Der ist nicht aus dem Komfort gekommen bei ihm. Und dort wollen wir mehr hin, dass unsere Freude aus der Quelle kommt, wo wir es beim Paulus beobachten. Wie trage ich bei zur Ehre Gottes durch die Gemeinde? Zuallererst, indem ich die Nähe Gottes suche, die Gemeinschaft mit Gott. Das Zusammen in der Gemeinde hilft nicht, wenn wir nicht jeder Einzelne auch das Zusammen unter dem Blick sehen, wie kann jeder Einzelne von uns, jedes Glied, mehr in diese Freude bei Gott kommen, die daher kommt, dass wir ihn mehr kennen, dass wir das mehr erfassen, wie er ist, was er getan hat, und dann mehr und mehr dorthin kommen, dass sich unser Wunsch nach Komfort, nach Sicherheit, nach Erfüllung in den Beziehungen mehr und mehr auf das richtet, dass ich ganz tief weiß, nur aus der direkten Gemeinschaft mit Gott kommt diese Freude, indem ich ihn mehr erkenne, wie toll er ist. Toll ist ein blödes Wort. Also wie herrlich er ist. Sodass wir hinkommen zu diesem Ziel, dass jeder sozusagen sein Instrument spielt. Und da komme ich wieder auf dieses Bild vom Orchester. Wenn die Leute ihr Instrument nicht beherrschen, dann ist es schwierig, dass da eine schöne Melodie herauskommt. Wenn es jeder beherrscht, ist es nur immer nicht eine Garantie, dass eine schöne Melodie herauskommt, wenn nämlich jeder spielt, wie er will. Auf seinem Instrument, das für sich vielleicht schön klingt, aber wenn es nicht miteinander tun, hilft es auch wieder nichts. Das heißt, wir brauchen das beides. Ich suche die persönliche Gemeinschaft mit Gott und ich suche die Gemeinschaft mit den Geschwistern. Aber schauen wir zuerst noch da kurz zu diesem Thema. Wie wachse ich in der Gemeinschaft mit Gott? Das hat ganz viel mit meinen täglichen Prioritäten zu tun. Und das Internet ist ja was, ich weiß es nicht, wie es euch geht, aber man muss sich bemühen, das Handy erst nach dem Frühstück anzuschauen, sozusagen. Weil da steht ja gleich in der Früh schon was drauf, sonst, wo man reagieren könnte oder sollte. Wir werden ganz viel dadurch geformt, durch das, was wir aufnehmen. Und in Philipper 4,8 sagt uns der Paulus das ausdrücklich, dass wir darauf achten sollen, womit fühlen wir unsere Wahrnehmungskanäle. Weil unser Hirn ist ein Plastilin. Das ist nicht eine unformbare Maschine, die immer prozessiert, so wie wir wollen, sondern unsere Wahrnehmungsfähigkeit für was wird dadurch beeinflusst, was wir wahrnehmen. Das heißt, wenn ich mich ganz wenig befasse mit Gott und wie er ist, werde ich wenig von ihm wahrnehmen können. Das ist so gemacht. Und da davor liegt eine bewusste Entscheidung, sozusagen, wie will ich, dass meine Wahrnehmungsfähigkeit verändert wird? Es ist unmöglich, ein unbeeinflusster Beobachter zu sein, der sich das anschaut, okay, wie wäre Atheismus, wie wäre es an Gott zu glauben und das objektiv beurteilen zu können. Das ist uns nicht gegeben. Wir müssen uns einlassen auf Gott. Und darum ist es so wichtig, wie wir die Welt sehen. Das ist etwas, das wir anstreben sollen. Und zum Beispiel gestern hat die Britta einen Apfel auseinandergeschnitten und dann ist da so ein schönes Kernhaus drinnen. Mit Kernen, die sind so schön, wie sie da drinnen liegen, so geordnet. Und jeder von diesen Kernen hat in sich eine DNA, die so unendlich komplex ist, die es schaffen kann, dass dieser Kern da wächst und ein Baum wird, der wieder solche Äpfel bringt. Also, was ich sagen will damit, wenn wir uns danach ausstrecken, mehr und mehr erkennen zu wollen, weil wir es glauben, dass Gott alles gemacht hat, dass er alles geschaffen hat, dann werden wir wachsen in dieser Richtung und werden im täglichen Leben Dinge wahrnehmen, die uns da dann stärken. Ich habe euch da ein paar Internetadressen aufgeschrieben und da stehen etliche nicht dabei. Es macht einen Unterschied, womit ich mich fülle. Und zum Beispiel, ich komme wieder auf das Thema der Joyce Meyer. Wir wissen, wir denken, dass etliche von euch nach wie vor denken, das ist super, was sie tut. Ja, wenn ich einen kleinen Ausschnitt anschaue, kann das wohl oft der Fall sein. Das stimmt. Wenn ich mir aber das große Bild sehe, wo wachse ich hin? Will ich werden wie sie? Dass mir das wichtig ist, wie sie lebt. Das heißt, da wäre es halt schön, wenn die Inputs von uns als Leitung aufgenommen werden. Und wir reden gern drüber, warum wir das so sehen. Wir reden auch gern drüber, warum wir sehen, dass beim Johannes Hartl ein ähnliches Ergebnis herauskommen wird. Nicht Reichtum, aber Raum. Darum können wir die beide nicht im Feld und stehen da nicht drauf. Nur als Beispiel. So, dann kommen wir zu dem ganz praktischen Punkt. Indem ich aus der Gemeinschaft mit Gott, die ich suche, heraus die Gemeinschaft zu den Geschwistern suche. Und da ist zum Beispiel ein Thema, der Besuch des Sonntagsgottesdienstes. Wenn ich das jetzt einfach so sage, dann kann das komplett als Gesetz drüber kommen. Aber ich will es erklären, wie ich denke, dass das wirklich ist. In der Schrift werden wir aufgefordert durch Hebräer, was der Sepp auch vorgelesen hat, Hebräer 10, 24, dass wir unser Zusammenkommen nicht versäumen sollen, wie es bei etlichen Sitte geworden ist damals. Ich meine, die waren so unter Druck, das war was anderes, da in die Versammlung zu gehen, weil du bist der Verfolgung ausgesetzt gewesen, wenn du das tust, von der übrigen Gesellschaft. Da haben wir es ja viel leichter. Aber ist bei uns nicht die Versuchung stark zu denken, was bringt mir das, wenn ich da hingehe? Und wenig, wie kann ich jemanden segnen? Es ist auch so, dass das, wenn wir uns hier versammeln, eine wirkliche Proklamation ist. Wir drücken als Gemeinde gemeinsam aus, Gott ist uns wichtig. Und die Nachbarn können es unter anderem daran sehen, dass da am Sonntag so viele Leute herkommen. Also irgendwas muss denen wichtig sein, sonst kommen sie nicht her. Aktive Teilnahme am Sonntagsgottesdienst. Dann Gebetsabend. Letzten Mittwoch war ein wunderschöner Gebetsabend. Ich bin sehr dankbar dem Christoph und dem Evangelisationsteam, dass sie diesen Abend gestaltet haben und wie sie ihn gestaltet haben. Es war eine wirkliche Stärkung für mich, die Geschwister zu erleben und gemeinsam zu beten. Wir waren ungefähr zu 20. Das ist schön, dass wir zu 20 waren. Aber auch das ist etwas, wo wir einander stärken und miteinander mehr zu Gott hinwachsen, wenn wir miteinander beten. Dann ist das verbindliche, regelmäßige Zusammensein mit Geschwistern in einem Kreis. Hauskreis oder anderer verbindlicher, regelmäßiger Kreis in der Gemeinde ist einfach wichtig, dass wir wachsen im Miteinander, dass wir dieses Zeugnis sein können zur Ehre Gottes. Das erfordert auch immer das Pflegen der Beziehungen, die wir haben. Was meine ich damit? Also nicht mit allen geht es so ganz locker von selber, dass man sich gut versteht. Man kann sich auch nicht mit allen Leuten in der Gemeinde ganz eng immer treffen, weil das geht sich einfach zeitlich nicht aus. Aber wenn irgendwie was ist, wo du irgendwie denkst, das taugt mir jetzt überhaupt nicht von dem, eine bestimmte Person zum Beispiel von dir, dann ist es echt wichtig, dass wir uns nach dem halten, was uns der Herr sagt in Matthäus 18, 15, wenn jemand sündigt gegen dich, dann geh hin, red's mit ihm aus, mit ihm und nicht mit fünf anderen zuerst und vielleicht mit dem gar nicht. Das ist was, wo wir uns sehr bemühen müssen, die Versuchung ist sehr groß, aus der fleischlichen Harmonie heraus mit jemandem zu reden, was ein anderer Böses getan hat, weil mich das erleichtert, ich gut wird, der stimmt mir zu, wir sind uns einig, der ist noch böser. Also, wenn andererseits ich jemanden Unrecht getan habe, dann ist auch wichtig, dass ich hingehe und nicht Wort, wenn es mir bewusst ist. Ich selbst muss mich da auch immer wieder an der Nase nehmen, weil als Leitender hat man leider immer wieder einmal konfrontative Gespräche und irgendwann mag man nicht mehr gar so. Aber ja, also nicht, dass ihr denkt, ich sage euch nur, tut's das brav. Es ist auch für mich eine Ermahnung selber. Und wenn ich es gepredigt habe, dann, ja, so wie damals beim 30er fahren. Seither muss ich wirklich einen 30er fahren durch die Buchkogelgasse. Dann, Wodurch wachsen wir? Wodurch wird die Ehre Gottes vermehrt? Indem wir Menschen helfen, die Gott weniger kennen als du. Indem wir einfach schauen, dass wir mit ihnen Kontakt haben oder auch strukturiert. Kinderstunden, Jungschau, Teenies, Jugend, ganz großer Mangel an vor allem weiblichen, verbindlichen Mitarbeitern. Und dann die gegenseitige Unterordnung, das spielt ganz viel zusammen da mit dem Pflegen der Beziehungen. Dann Zeit und Vermögen einsetzen. Damit bin ich beim vorletzten Punkt da. Zeit und Vermögen einsetzen. Wir haben auch heute noch Möglichkeit, zum Beispiel von unserem Vermögen was einzusetzen. Und auch unsere Zeit. Wie verbringen wir sie nach der Versammlung jetzt? Was nehmen wir uns vor jetzt? Was ist eigentlich wichtig im Licht dessen, was wir jetzt gehört haben? Soll ich mit wem reden? Heute? Jetzt gleich? Ja, vielleicht wirklich. Und bei den Finanzen ist es so, wir sind sehr gesegnet als Gemeinde. Es ist wirklich erstaunlich, wie der Herr die Herzen bewegt, dass so viel zusammenkommt. Interessanterweise ist es aber seit einem Jahr so circa einen Hauch zu wenig. Geht sich gerade nicht aus. Müssen wir immer entweder Sondersammlung. Letztes Monat hat es der Herr so gemacht, war wieder zum Zollen. Hat jemand privat irrtümlich doppelt so viel überwiesen, als er vorgehabt hat. Das war genau der Betrag, was drüber gekommen ist. Aber es war wirklich irrtümlich und darum ist natürlich zurückgezahlt. Aber also es wird knapp dann in Zukunft. Also fragt euch auch da. Und dann da diese Frage, bist du für das Gemeindewochenende angemeldet? Heute draußen Infotisch. Das wäre eine wirklich praktische Folge von allem, was wir jetzt gehört haben. Und damit komme ich jetzt zum Schluss. Jetzt haben wir mehr so die Gemeinde und unser Miteinander betrachtet. Das Ganze dient dazu, dass Gott verherrlicht wird. Und er will, dass alle Menschen gerettet werden. Und jetzt fallen euch die VIPs ein. Und ihr denkt kurz an sie und betet. Ich soll in meinem äußeren Lebensumfeld Licht sein. Ich will es sein, weil ich davon überzeugt bin. Gott will, dass die Menschen in diese Freude bei ihm kommen. Und mit den Arbeitskollegen, die bei mir wirklich die allermeisten super nett sind, das ist schon schwer daran zu denken, wenn denen nicht den Herrn auch nicht mehr ganz verloren, dann bemüht man sich wirklich mit ihnen zu reden, aber nach 30 Jahren wissen, der ist schon einigermaßen, trotzdem nicht aufgeben. Wir sollen als Gemeinde, und damit schließe ich, dieses Loch in der Wolkendecke sein, von dem der Mauritz geredet hat, wo das Licht der Ewigkeit hereinstrahlt. Zu deinen Freunden, die den Herrn nicht kennen, zu deinen Nachbarn. Das Glühwürmchen auf der Wolke sieht man nicht. Darum ist die Gemeinde wichtig, dass das ein ordentliches Licht ist. Ja, und wir wollen als Gemeinde, damit das geschieht, ein Orchester sein, wo jeder sein Instrument gut spielen kann und hinhört, was sagt der Dirigent, der Herr, und wie kann ich das andere Instrument fördern, dass wir miteinander gut klingen. Nicht ich muss der Lauteste sein oder der Schnellste oder irgend sowas. Ja, die Gemeinde ist Gott unendlich wertvoll. Sie ist neue Schöpfung, neue Gesellschaft, dort wollen wir hinwachsen. Amen.